herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast von und mit meiner Wenigkeit Silvio Nitsche und, tja, mein lieben Freund Lars Fischer. Das letzte Mal, als ich mit ihm telefoniert habe, da ging es dann irgendwie Türkei, Griechenland, zwei Wochen Athen. Also es ist absolut kein Rankommen an Lars im Augenblick. Ich weiß nicht, wo er oder in welchen Gebirgen er umhertourt und versucht, interessante Filme zu drehen oder interessante Personen zu finden, ist total sinnlos. Und da so einen halb abgeschnittenen Podcast hier zu bringen, das macht keinen Spaß. Stand ich natürlich vor der Überlegung, mache ich den ganzen Kram alleine? Also erzähle ich jetzt 3 bis 5 Stunden irgendwas Nettes über Wein? Was natürlich gar nicht das große Problem wäre, aber wenn man so in der Szene ist, kennt man natürlich wahnsinnig viele interessante Menschen. Und somit habe ich mir jemanden organisieren können oder jemanden angefragt, der für mich mehr als das Methadon für Lars ist, sondern der für mich jemand ist, der in der Weinszene, in der Sommelier-Szene unglaublich wichtig ist, den eigentlich auch nahezu jeder kennt. Das ist so einer der Netzwerker schlechthin. Nur außerhalb, und viele unserer Hörer kommen ja von außerhalb dieser Weinszene, außerhalb ist er vielleicht nicht so ganz jedem geläufig, weil er eben nicht durch jede Fernsehshow tingelt. Er hat eine Agentur in Köln, eine Sommelier-Agentur, vermittelt Sommeliers, verbindet somit Industrie mit der Genussszene und ist für mich jemand, den ich schon eigentlich mein halbes Leben kenne, also 20 Jahre, über 20 Jahre. Lieber Freund, in gewisser Weise auch mein Manager und ich sage herzlich willkommen, lieber Christian Frenz von Sommelier Consult. Großartig, dich hier bei uns zu haben. Wir kennen uns echt schon fast mein halbes Leben, dein halbes Leben ja auch. Also wir sind ja so nahezu ein Jahrgang.
Wir sind ein Jahrgang.
Ja. Du wohnst in Köln, du hast eine Agentur in Köln. Darüber haben wir uns, glaube ich, wir haben uns vorher kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt in einem der damals Hotspots, Wine-Hotspots in Deutschland, bei der Christina Fischer, oder?
Ja, ich glaube, es war bei der Christina.
Irgendwie 2000, 2001?
Nee, es muss 2000 gewesen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ende 2000 und ja, über 20 Jahre, Wahnsinn.
Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute so die nächsten 3 Stunden mit uns verbringen möchtest. Und ich weiß nicht, dein Zeitplan ist so eng, das war gerade, glaube ich, gerade der größte Schock, den ich dir offenbaren konnte. Also vielleicht magst du was über dich erzählen. Du hast eine Agentur, eine Genussagentur. Was machst du?
Erstmal herzlichen Dank, lieber Silvio, für die Einladung. Fühle mich geehrt, hier an deiner Seite ein bisschen was über die Sommelier erzählen zu dürfen. Ja, die Frage, was machen wir hier bei Sommelier Consult? Wir sitzen in Kölle, das ist richtig, mitten in der Stadt. Die Agentur gibt es tatsächlich schon seit 20 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ich muss gestehen, dass die Idee dieses Netzwerkes nicht von mir stammt. Ich habe erst 4 Jahre später, vor 16 Jahren, hier das Ruder übernommen. Die Ursprungsidee und die Gründung dieses Unternehmens lag in der eben schon genannten Hand von Christina Fischer, eine der großen ersten Sommelierinnen in Deutschland, vielen aus der Fernsehsendung Kochduell noch bekannt. Und die hat damals mit Markus del Monego, der wurde 1998 Weltmeister der Sommeliers, ja genau, in Wien, oder der Sommelier-Weltmeister. Und die beiden hatten auf einmal so viele Anfragen für Moderationen. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Sommelierie im Konsumentenbereich in Deutschland. Also die Sommeliers gibt es schon länger, aber dass die so in die Öffentlichkeit drangen, das war so ungefähr vor 20 Jahren. Und dann haben die gesagt, die ganze Flut der Anfragen, die können wir gar nicht alleine bearbeiten. Lass uns doch ein Netzwerk schmieden und gute Kollegen, die Fachwissen mitbringen und moderieren können, als Moderatoren vermitteln und wir partizipieren an der Weitervermittlung. Und so entstand dann das Geschäftsmodell Sommelier Consult und ja, basiert eben darauf, dass man für Anfragen aus unterschiedlicher Richtung den passenden Moderator mit Weinkenntnis vermittelt. Und das habe ich dann 2005 im Januar übernommen, habe das Netzwerk erweitert und führe das Unternehmen noch heute mit meiner lieben Kollegin Christina Hilker aus Stuttgart.
Also wenn jemand zufällig eine Bank erbt und sagt, ich möchte jetzt einen Willkommensempfang haben und brauchte aber jemand, der erklärt, welchen Champagner wir da trinken, dann ist der einfachste Weg, dich anzufragen und zu fragen, habt ihr irgendeine Weinnase, die auch gut reden kann?
Exakt, sehr gut beschrieben. Ich weiß nicht, wie oft man eine Bank, wie oft eine Bank vererbt wird, aber auch andere Anlässe. Also vielleicht für alle Zuhörer, es muss nicht das Erbe einer Bank sein, um bei uns anzurufen. Also es gibt auch kleinere Anlässe, die wir Vino 4 befriedigen können.
Das finde ich aber eben auch so interessant bei dir, dass du auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen denken kannst. Also das, was ihr ja macht, ist, wenn jemand Geburtstag hat und sagt, ich brauche einen Sommelier, den ganz einfach zu organisieren und da aber auch die richtige Person zu finden. Aber wenn jemand sagt, ein riesen Firmen-Event oder gar eine Roadshow, also wo man über ein Jahr quer durch Deutschland in verschiedenen Locations moderiert und versucht eben Wein mit Komponente XY zu verbinden, da jemanden zu finden, der eben genau das macht und genau das kann. Also du bist ja eigentlich so der wie nennt man den, der bei den Spielen sitzt im Fußball und die Spieler bewertet und die ausguckt?
Scout.
Ja genau, du bist ein Sommelier-Scout, oder?
Ja, kann man so sagen. Ja. Wobei das oft verwechselt wird. Ne? Bei Sommelier-Scout denkt man ja, wir vermitteln Sommeliers. Als die klassischen Sommeliers in der Gastronomie, also praktisch als Jobhunter, das machen wir nicht. Wir scouten ihn wirklich und gucken, was haben die an Fachwissen, was haben die an Ausstrahlung, was haben die an Charisma und wie können die moderieren und dann holen wir die rein oder eben nicht und vermitteln die dann zielgerichtet an Anfragen. Ne? Und da spielen so interkulturelle Kompetenzen eine große Rolle und solche Themen.
Ja. Und, du musst aber und dann extrem kann, branchenintern sein, also Branchenkenntnis haben, oder?
Naja, mir kommt natürlich eine Position zugute. Ich bin auch schon seit 20 Jahren in der Sommelier-Union und dort seit, glaube ich, 12, 13 Jahre im Vorstand und jetzt 9 Jahre Vizepräsident. Und wenn man dann einen solch wichtigen Berufsverband mitführt, hat man automatisch natürlich einen sehr guten Blick auf die Szene und sieht, was da an jungen Talenten aufschlägt und ja, wer sich wie entwickelt und dann, ja, dann hat man den Überblick naturgemäß und das nutze ich natürlich.
Was passiert in den letzten, also 20 Jahren, seit der Zeit, als Christina Fischer, Markus Dennomanege und im Prinzip so überpräsent waren in der Sommelier-Szene, bis heute? Also haben die Leute sich verändert, haben die Themen sich verändert, haben die Weine haben sich logischerweise verändert, die Winzer auch verändert, die Weinszene als solches auch, aber die Menschen dahinter, sind die heute cooler, damals schicker, umgedreht oder was ist anders geworden in den letzten 20 Jahren?
Vielfältiger auf jeden Fall, Mann. Also das war natürlich, ich denke mal, vor 20 Jahren gab es vielleicht, ich meine, das hat es jetzt geschätzt, ne? Das ist wirklich aus der Hüfte geschossen. Mhm. Ich würde mal sagen, es gab 100 bis 200 aktive Sommeliers in der Gastronomie, die waren vor allen Dingen in den Spitzenhäusern unterwegs, wenn es überhaupt so viel waren und die mediale Präsenz war fast bei null. Und dann kamen halt so die ersten mit Christina und Hendrik Thoma, vielleicht noch so der bekannteste Name und der medial am präsentesten dann war. Und ja, die brachen dann so einen neuen Markt auf und man hat einen anderen Blick auf diesen Beruf bekommen. Und damit entwickelte sich das. Das Thema Sommelierie wurde in der Gastronomie immer interessanter, weil das auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Und Sommelier bringt halt einfach auch ein gewisses Mehr an Umsatz. Und somit wuchs die Sommeliergemeinde und damit stieg die Bekanntheit und immer mehr Event-Organisatoren, aus welcher Ecke sie auch immer kamen, kamen auf den Gedanken, wir könnten doch mal was mit Wein machen und einen Sommelier nach vorne stellen und der soll uns einfach mal wie nur viel unterhaltsam durch den Arm führen. Und so entwickelte sich dann halt eine Szene, die dann halt ihre eigenen Nischen wieder entwickelt. Dann hat man halt die sehr konservativen, traditionell trinkenden und empfehlenden Sommeliers, die jetzt oftmals dann auch ein bisschen bühnenscheu sind und sagen, nee, ich konzentriere mich auf mein Lokal und mein Fokus ist ganz klar auf meine Arbeit im Restaurant. Und andere, die dann eher schon die Moderation suchen oder dann auch gerne kleine Seminare moderieren und dann eben da vielleicht dann in die Selbstständigkeit strebten. Und das brach die ganze Szene auf, das muss man ganz klar so sagen. Und irgendwann hatte man so eine richtige Schwemme an Freelancer-Sommeliers. Ich würde das mal so vor 10 Jahren taxieren. Also vor 10 Jahren habe ich beobachtet, dass wir überrannt wurden von Sommeliers, die ihre Anstellung im Restaurant gekündigt haben und sich dann eben als Seminarleiter, Moderatoren, Berater, wer ein bisschen schreiben konnte, auch als Redakteure dann Feilboten und mit oftmals mehr oder weniger Erfolg. Also viele habe ich kommen und schnell wieder gehen sehen und andere
Das ist wirklich am Anfang, glaube ich, gerade wenn ihr jemanden vermittelt und da auf Qualität achtet, erstmal wahnsinnig interessant. Ich finde, es ist mega, dass ihr sowas macht. Es ist toll, dass ihr sowas macht, weil ihr natürlich auch eine gewisse Wertigkeit der Szene, der Fachleute darstellt. Und wenn man so 3-4 Mal bei euch moderiert, dann ist der Kurs, den man bekommt, ja gar nicht so verkehrt. Das geht ja in der Regel, keine Ahnung, von... Was ist ein Tagessatz normalerweise oder für eine Moderation, für eine Abendmoderation? Wo geht das los und wo endet das ungefähr bei absoluten Spitzenleuten?
Ja, also da sind wir ja natürlich jetzt ein Minenfeld, was wir beide gerade hier betreten.
Okay.
Also die Preise sind natürlich auch ein bisschen geputzelt. Das hat natürlich was immer mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und wenn natürlich sehr viele Freelancer-Sommeliers sich auf dem Markt bewegen, ist es für den Nachfragenden natürlich auch einfacher, mal einen günstigeren Moderator zu finden. Das habe ich auch sehr kritisch beobachtet. Wir sagen, bei uns geht das bei 500 Euro los als Honorar. Und jetzt in den Zeiten der digitalen Veranstaltungen, wir haben ja zunehmend Moderationen digital, also klassischerweise, man versendet ein Weinpaket, der Teilnehmer packt da zu Hause aus, stellt die Weine kalt und zu einer vereinbarten Zeit wählen sich alle ein und der Moderator gibt dann den Takt vor und man probiert die Weine vor der Bildschirmkamera so. Und das ist natürlich, sagen wir mal, im Aufwand für so ein Sommelier, dann ohne Reisen und so weiter, etwas überschaubarer und da kann man sowas für 500-600 Euro machen. Wenn man natürlich einen Top-Mann will mit einem großen Renommee und eine Top-Frau, um Gottes Willen, und eine gewisse Vorbereitung dahinter steht, dann bewegen wir uns eher im vierstelligen Bereich und das sind dann auch mal schon mittlere vierstellige Summen. Also so ein Top-Moderator kriegt 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Also das sind noch nicht die Honorare der Fernsehköche. Da fehlt noch ein bisschen was, aber so in diese Richtung bewegt sich das schon.
Das wirkt erstmal unglaublich attraktiv, also selbst wenn du, keine Ahnung, dich im unteren vierstelligen Bereich bewegst. Ich glaube, das hat auch viele dazu motiviert, dann einfach ihre Stellung beim Restaurant zu kündigen und sich dort zu versuchen und zu denken, oh, da komme ich mit 3-4 Moderationen im Monat über die Runden, das geht wahrscheinlich auch kurzzeitig gut. Aber letztlich fehlt es vielen dann wahrscheinlich auch am Netzwerk, was du dann einfach hast und warum du so bestrebt bist, die Leute miteinander zu verbinden und eben diese verschiedenen Ebenen auch miteinander zu verbinden. Und ich glaube, manch ein Zuhörer, der jetzt sagt, hey cool, super, 2000 Euro ist doch eine tolle Sache, aber die Vor- und die Nachbereitung, die man für einen Weinabend hat, ist ja teilweise schon enorm. Also es ist ja nicht so, dass man da hinfährt und rein aus dem Täschchen plaudert. Man muss ja Wissen vermitteln oder man muss ja eben auch Emotionen vermitteln und dafür muss man ja darum wissen.
Ja, genau. Und
also ich glaube, was oftmals unterschätzt wird, ist diesen riesen Vorbau, den man haben muss, damit man ein renommierter oder ein gesetzter Sommelier ist. Eben auch diese Wein- und Trinkerfahrung, die man mitbringen muss. Und nicht wenige sagen, man muss mindestens ein Baugrundstück versoffen haben, um irgendwie zur Szene zu gehören. Und das aus Zeiten, als Baugrundstücke nicht unbedingt günstiger waren. In Verbindung mit ganz vielen Reisetätigkeiten, Büchern und so weiter. Also man muss sich ja ganz, ganz viel aufbauen, damit dann, und da, das begründet dann irgendwo auch den Wert, den du da aufrufst.
Ja. Genau, also du hast jetzt natürlich ganz viele Aspekte angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch alle sortiert bekomme. Also die Erfahrung, die fachliche Erfahrung.
Das werfen mir Leute immer vor, dass ich
dass zu du weit ausholst.
Ja, genau, zu viel auf einmal sage.
Also, so sollte es jetzt nicht rüberkommen.
Das kam direkt so rüber. Vielen Dank, lieber Christian.
Also ich sortiere mal, was du erzählt hast. Okay. Nee, komm, das steht mir nicht zu. Gottes Willen. Also, ja, also fachliche Kompetenz ist natürlich das Fundament und ob man dazu jetzt ein Baugrundstück versoffen haben muss, das kann ich eigentlich nicht sagen. Es ist halt auch die Frage, wo das Grundstück steht. Wenn das in der Düsseldorfer Innenstadt liegt, dann waren es eine Menge teure Weine, wenn das woanders liegt. Ne? Also was ich sagen will, Fakt ist, man muss sein Metier beherrschen. So, also das ist mal klar. Aber das ist nur die halbe Miete. Das andere, das hast du ja auch schon angesprochen, Silvio, ist es, das dann auch auf die Bahn zu bringen, nämlich das moderative Geschick zu besitzen, die Leute mitzunehmen. Und das ist eben oft nicht gegeben. Es gibt halt viele Kollegen, die sind wahnsinnige Experten mit einem gigantischen Fachwissen und überfrachten am Ende die Zuhörerschaft oder ihre Gäste mit ihrem Wissen. Und dann wird es halt relativ schnell drisch und dann wird es wenig unterhaltsam und dann haben wir nichts gewonnen, weil dann kann solch eine vinophile Veranstaltung, so ein klassisches Wine and Dine, wo man isst, trinkt und zuhört, das kann dann halt auch sehr langatmig werden. Und dann haben wir eine Situation, die halt sehr unbefriedigend ist und dann gibt es auch schon mal ein Feedback, was nicht so schön ist, dass der Auftraggeber sagt, ja, war ja ganz nett, die Weinauswahl war gigantisch, der Moderator hat auch eine gute Figur abgegeben, aber eigentlich hat er unsere Gäste nicht so richtig mitgenommen und das darf natürlich nicht passieren. Die Gäste müssen vom Aperitif bis zum letzten Dessertwein sich gut unterhalten fühlen und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, der Moderator muss ein Gespür haben, wenn es zu viel ist. Mhm. Da muss er auch in der Lage sein, das zu erkennen und dann eben die anderen zwei Sachen wegzulassen, damit einfach der Spannungsbogen noch da ist. Und das ist dann so die Kunst. Und das können viele Kollegen und die sind bei uns in unserer Reihe zu Hause und die vermitteln wir auch gerne. Und es gibt halt Leute, die können das nicht und die vermitteln wir dann auch nicht.
Mhm. Wie groß ist der Stamm, den du an Sommeliers an der Hand hast, woraus du schöpfen kannst? Also du hast ja, ich glaube, 12 Hauptsommeliers, die du gerne vermittelst, die so dein Kernstamm sind. Aber du kennst ja noch wesentlich mehr. Also auf wie viele Personen oder wie viele Experten kannst du zurückgreifen?
Ja, ist eigentlich, kann man gar nicht beziffern. Ein Kernteam um die 12 Personen. Mhm. Und dann gucken wir halt, wenn das nicht passt, wen wir noch dazu holen können. Was halt zunehmend wichtig ist, ist die vorhin schon angesprochene interkulturelle Kompetenz. Also gerade auf internationalen Veranstaltungen ist es halt einfach gut, wenn man weiß, die Sommeliere oder der Sommelier hat Erfahrung mit asiatischen Gästen, wie die an solch einem Abend dann ticken. Oder es gibt so ganz spezielle Themen, da ist es einfach gut, wenn man weiß, der Kollege hat sich mit solchen Themen schon befasst und weiß, welche Befindlichkeiten hier eine Rolle spielen können und weiß dann im gewissen Fall damit umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da reichen unsere 12 Kollegen manchmal eben nicht hin. Dann braucht man halt nochmal jemand anderes. Und aufgrund meines guten Überblickes über die Sommelier-Szene finden wir da in der Regel auch immer den passenden Moderator.
Vor 20 Jahren, sagst du, haben wir in Deutschland vielleicht 100 oder vielleicht 50 aktive Sommeliers gehabt. Wie viele haben wir derzeit in Deutschland? Hast du da ungefähr einen Überblick, wie viele das sein können? Das ist natürlich oftmals schwierig, weil viele sich mit Wein beschäftigen, aber keine Sommeliers, oder sich selber nicht so titulieren. Aber so richtig aktive Weinfreaks, was glaubst du, wie viel?
Also wir haben in der Sommelier-Union mal aktuell 1100 Mitglieder. Jetzt muss man natürlich gucken. Die Sommelier-Union hat sich ja auch für den Handel geöffnet. Also wir sagen ja auch, der Sommelier, der heute im Handel tätig ist, ist Sommelier. Also das franzt so ein bisschen an den Rändern aus. Ich würde mal sagen, das kann man mal 1,5 rechnen. Ich würde mal sagen, 50% ist gar nicht in der Sommelier-Union. Und dann kommen wir so auf 1500.
Doch schon.
Sommelier ist doch, würde ich schon sagen. Ja.
Ist eine große Szene eigentlich, oder?
Ja. Ja.
Stagniert meine, das oder entwickelt sich das weiter? Also werden wir größer? Ja. Werden wir.
Na, wir kriegen immer mehr Sommelier-Schulen. Ne? Früher gab es nur Koblenz und Heidelberg. Mittlerweile gibt es München, Stuttgart, Hamburg. Dann muss man sehen, die spucken im Jahr. Ja, weiß ich nicht. IWI in einer A darf man ja auch nicht vergessen. Die gibt es ja auch schon seit 10 Jahren. Also die spucken so jeder für sich vielleicht 15 bis 20 ausgebildete Sommeliers aus. Das heißt, in Summe 100, 150 Sommeliers kriegen den offiziellen Prüfungsstempel. Wenn dann, ja, kannst du dir vorstellen. Die kommen ja dann immer schon mal dazu. Und dann haben wir eine ganze Menge Sommeliers, die das sehr, sehr gut machen und nicht auf einer der Sommelier-Schulen waren. Und somit wächst die Szene permanent. Nachwuchsproblem ist auf jeden Fall vorhanden. Das hat aber was mit der Grundsituation in der Gastronomie zu tun. Ich glaube, das ist ein Thema, da kannst du ja 3 Podcasts füllen. Ich weiß nicht, ob wir die Büchse jetzt aufmachen, aber es ist halt einfach so, dass die Attraktivität unseres gastronomischen Berufes extrem nachgelassen hat. Wir haben ein Riesenproblem, Nachwuchs zu finden. Und das spielt dann auch in die Sommelerie rein. Also
Ich glaube, die Büchse lassen wir lieber zu, weil das wollen.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Ich sage nur Pandora. Aber ist das ein deutsches Problemphänomen, dass die Sommelier-Szene sich so extrem entwickelt, oder ist es europaweit, weltweit? Also wie ist es da in Asien, Amerika, Frankreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Sommelier-Szene entwickelt sich überall sehr dynamisch. Die Gastro-Szene, wir müssen die Dose noch mal kurz aufmachen, weil das ist ja so der Ursprung und der Sommelier. Die Gastro-Szene hat in Deutschland ein Riesenproblem und ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht ganz so der Fall. Wir sind eh schon keine Dienstleistungsnation, ne? Das ist so. Und dann hat einfach die Gastronomie große Fehler gemacht. Und ich glaube, da gibt es ein paar Länder in Europa, die haben, da ist das nicht so dramatisch. Und da unterscheiden wir uns schon. Wenn man das mal trennt und sich nur auf die Sommeliers fokussiert, dann würde ich sagen, erleben wir da europaweit einen anhaltenden Boom. Aber Gefahr ist im Vorzug, weil eben diese klassische Basis immer schwieriger oder wie soll ich sagen, immer schwieriger zu finden ist, weil eben kaum noch einer in der Gastronomie lernen will. Und damit fehlen dann halt auch eine Reihe von Talenten.
Und der Bedarf ist aber trotzdem da, wie man allgemein merkt. Also der Bedarf nicht nur innerhalb der Gastronomie oder innerhalb der Szene, sondern eben auch der Bedarf an Experten. Also das, was ihr ja auch macht, was ich wahnsinnig interessant finde oder interessant fand, als ich damals davon erfahren habe, dass ihr sehr viel auch in die Industrie vermittelt oder mit der Industrie zusammenarbeitet. Also egal, ob jetzt ein Discounter sagt, wir möchten unser Weinsortiment qualitativ nach oben schrauben. Also in früheren Zeiten waren ja verschiedene Agenturen, die Zombies beinhaltet haben, dafür verantwortlich, dass selbst der Super- und der Discounter-Weinmarkt mittlerweile nicht mehr gesundheitsgefährdend ist, sondern dass die Grundqualitäten dort durchaus besser geworden sind, weil sie Weine probiert und diese beraten haben. Oder eben, dass man eine Fluggesellschaft berät und den Wein dafür auswählt oder die Bahn oder sonstiges. Also auch dafür habt ihr ja Fachleute.
Ja, einer der beiden Gründer dieser Agentur, Markus de Moneo, berät ja seit, ich glaube, bald 2 Jahrzehnten die Lufthansa beim Einkauf der Weine und ist da ja sehr präsent und auch sehr erfolgreich. Glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass wir auch für einen großen Discounter arbeiten, wobei das bei uns jetzt nochmal eine andere Unternehmung ist. Das ist nicht Sommelier Consult. Das möchte und muss ich an dieser Stelle sagen. Also da gibt es noch eine zweite Unternehmung, die mir gehört und die ich mit einem anderen Geschäftspartner führe, wo wir eben exklusiv an der Qualität eines großen Discounters arbeiten. Also Fakt ist natürlich, dass da ein wahnsinniger Qualitätssprung stattfand. Das ist wirklich so, wie du sagst. Also,
dafür seid ihr verantwortlich?
Nee, wir nicht. Nee. Also nee, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster legen. Also grundsätzlich haben, ich glaube, alle Einkaufsabteilungen, ob Super- oder Discountmärkte, unglaubliche Fortschritte gemacht. Da sitzen heute echte Profis, die einkaufen. Die Lieferanten sind ganz anders eingestellt. Man muss ja sehen, es werden dort gigantische Mengen Wein verkauft. Das ist Wahnsinn. Man muss ja sehen, allein die Discounter machen ja fast ein Drittel des deutschen, oder ja, nicht knapp, nicht ganz ein Drittel des deutschen Weinmarktes unter sich aus. Also dann kann man mal eine Idee, was da sich an Wein dreht. Und das bei so relativ kleinem Sortiment. Und das bedeutet, die Lieferanten müssen unglaubliche Mengen an Wein heranschaffen. Und das wird alles unter einem und demselben Label dann ihr Produkt verkauft. Und das ist echt fast schon eine Kunst. Ne? Das ist kaufmännisch, handelstechnisch ein großes Handwerk, was da betrieben wird. Und die werden zunehmend immer besser. Und der Effekt ist der, dass wir eigentlich keinen schlechten Wein mehr in einem Supermarkt oder Discountregal finden. Ob das immer unseren Anspruch genügt, das steht auf einem anderen Blatt. Also ob ich jetzt einen Sommelier-Kollegen mit einem Discount-Wein sensorisch befriedige, wage ich zu bezweifeln. Da muss man schon genau gucken, dass wir den richtigen Wein finden. Aber wenn wir in ein Regal greifen, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, ist das alles technisch einwandfrei, gut trinkbar, teilweise sogar charmant. Also da hat sich extrem viel getan. Und ich gebe zu, da gibt es ein paar Sommeliers, die mit ihrem Know-how, da gibt es einige in Deutschland, die mit dazu beigetragen haben. Aber da stehen große Teams und große Einkaufsabteilungen mit sehr viel Kompetenz dahinter.
Und wie läuft es ab? Also ihr kriegt jetzt 1000 Flaschen geschickt, müsst ihr alle durchprobieren, müsst sagen, das ist der Wein für die neue Kollektion. Oder macht ihr den Wein? Also sagt ihr, da müssen 3 Gramm mehr Zucker rein, 2 Gramm mehr Säure, damit der irgendwie trinkbar ist? Oder gebt ihr Vorgaben, dass ihr sagt, Maximalschwefel oder der An- und Ausbau? Also welche Aufgabe habt ihr da?
Ja, wir sind ja in verschiedenen Prozessen involviert. Das eben, was du beschrieben hast, ist ja eher so eine Ausschreibungsphase. Also dass eben durch einen Jahrgangswechsel oder durch Neulistungen neue Lieferanten gesucht werden zu einem gewissen Produkt. Und da sind wir dann in der sensorischen Bewertung involviert. Das heißt, wir kriegen die Muster, die als potenzielles Produkt in Frage kommen und bewerten die dann sensorisch. Also wir erstellen praktisch ein Profil und gucken uns an, wie Parameter wie Zucker, Säure, Tanninstruktur, Länge, Dichte etc. sich verhalten. Da haben wir ein spezielles System entwickelt, das mündet dann in einen Prüfbericht und den legen wir den Einkäufer vor und dieser wird mit rangezogen, wenn es um eine Kaufentscheidung geht, neben Preis etc. Und natürlich auch Liefermengen und so, da sind ja ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Also da sind wir dann schon in der Ausschreibung involviert, aber wir haben da noch mehrere Aufgaben. Also wir sind unter anderem auch involviert, wenn es um Qualitätssicherung geht. Das heißt, es werden in fest definierten Intervallen Muster in den Legern oder Filialen gezogen, die wir dann verkosten und gegen sogenannte Benchmark-Profile vergleichen und dann halt sagen, ja, das entspricht dem definierten Profil oder nein, hier ist der Wein zu reif oder zu süß oder zu sauer oder also dann identifizieren wir halt Abweichungen und melden das in unserem Prüfbericht. Also wir sind A bei der Ausschreibung und B eben bei der Qualitätssicherung involviert und das machen wir hier in einem sensorischen Prüflabor Tag ein, Tag aus.
Das ist aber nicht so, dass ihr euch runtergetrunken habt, also dass ihr noch nur die 2,50 Euro Weine trinkt und deswegen das gut findet, sondern ihr seid ja auch auf verschiedenen anderen Ebenen tätig. Also ihr seid ja teilweise als Jurorin für relativ bekannte Wettbewerbe, für Beurteilungen von Kollegen oder von Weinkarten oder du bist ja im Prinzip so ein richtig bunter Hund und mischt überall mit, oder?
Ich das? Ja. Ja, also ja, vielleicht nochmal zur Sortierung. Also das, was ich eben jetzt vor zwei Minuten schilderte, ist halt eben nicht Sommelier-Konzert, das ist nicht das Sommelier-Netzwerk, sondern das ist Sensatory, das ist ein sensorisches Prüflabor, was in der Panelbesetzung, also die Prüfer, also die Verkoster, die hier arbeiten, oftmals deckungsgleich ist. Das sind also auch Sommeliers, die wir als Moderatoren vermitteln. Aber hier sind die eben in einem sehr starren System auf ihre sensorische Arbeit fokussiert. Das, was du jetzt zum Schluss ansprachst, ist dann eben so eine unternehmerische Nische, die wir eben auch besetzen, wo wir zum Beispiel Mandate kriegen, um Kommunikation im Eventbereich für Gebietsweinwerbungen zu organisieren. Also um das mal ein bisschen klarer zu machen, damit der Zuhörer das auch da auch ein Bild hat, was ich meine. Die Region XY hat eine Jungwinzergruppe und die möchte in Deutschland ihre Produkte vorstellen und dann kriegen wir halt einen Auftrag, hierzu eine Roadshow zu organisieren und dann organisieren wir auf der einen Seite eben so eine klassische Tischpräsentation. Da muss man sich so vorstellen, dass die Winzer dann eben an dem Tisch stehen und die Fachleute, sprich die Sommeliers, die Einkäufer wie Fachhändler oder die Journalisten oder Blogger, dann eben mit einem Verkostungsbuch da antreten und dann eben das aktuelle Sortiment probieren. Sowas machen wir, aber dann, und das ist eigentlich unsere Stärke, stricken wir so ein Rahmenprogramm, um das Ganze ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Früher hat man da eine einfache Masterclass organisiert, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Wir haben da heute so ein bisschen interaktivere Formate. Wir machen da sogenannte Speed-Tastings oder was unsere neueste Erfindung ist Bingo-Sensorik.
Sehen wir bisschen da? Was ist ja, das? Okay. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Okay. Ich wusste nicht, ob du es von selber. Ich bin nicht eingeschlafen. Keineswegs, dafür ist es interessant.
Aber okay. Nee, mein Bildschirm war schwarz und ich dachte, okay. ist er auch akustisch weg oder nur visuell?
Nee, bin doch da. Also, Bingo-Sensorik.
Ja, genau. Das ist jetzt so unser neuestes Format. Das platzieren wir gerade am Markt. Stellt man sich so vor, Moderator, so wie du jetzt zum Beispiel, würde eine kleine Winzergruppe von 4 Winzern interviewen. Die 4 Winzer haben ein sehr knappes Zeitfenster für eine Präsentation in Form eines Art Elevator-Pitch. Also die müssen über ihr Unternehmen, aber vor allen Dingen über ihren Wein reden und müssen diesen Wein präsentieren. Und da kommt es darauf an, so ein bisschen das Terroir, also die Herkunft des Weines, der Ausbau zu beschreiben. Das Ganze dann auch sensorisch irgendwie einzufangen, dass man sagt, ja, also der ist im Holz ausgebaut und dadurch haben wir halt hier diese, weiß ich nicht, Karamellwürze und so weiter. Und dann stehen vor jedem Gast 4 Gläser, die sind nummeriert, 1, 2, 3, 4. Allerdings wissen die Teilnehmer nicht, welcher Wein von welchem Winzer ist in welchem Glas. Mhm. Und dann gilt es, auf Basis der Beschreibung des Winzers in diesen knappen 90 Sekunden, länger haben die nicht Zeit, die Weine dem Winzer zuzuordnen. Also man sagt dann eben, Wein 1 ist Winzer B und Wein 2 ist Winzer D und so weiter. Und ja,
cool.
Am Ende wird ausgewertet, ob man das erkennt, und dann gibt es halt Leute, die haben alle richtig und manche haben halt komplett daneben gelegen, und die, die die meisten Treffer haben, so ist das im Leben, gehen mit dem Preis nach Hause. Und das Coole ist, in so einer Blindverkostung ist natürlich der Fokus immer sehr klar auf die Sensorik, weil man sich, man, erstmal ist dieses spielerische Element drin, ne? Man will ja natürlich auch richtig zuordnen. Dann kommt hinzu, dass man natürlich den Ehrgeiz hat, die Weine zu erkennen und besser zu sein als der Kollege, der neben einem steht. Und damit ist man viel mehr bei dem Winzer, und damit hat der Winzer halt eine großartige Bühne. Und das Ergebnis ist einfach ein schöner, kurzweiliger Spannungsbogen, der sich eben von so einer klassischen Weinverkostung abhebt. Und ja, die Winzer sind auch gefordert, weil die Winzer natürlich auch wollen, dass man ihre Weine erkennt und sich genau überlegen, was sagen sie in den 90 Sekunden. Mhm. Und dann braucht man einen Namen für das Baby, und dann haben wir gesagt, das ist doch wie Bingo. Also haben wir es Bingo Sensorik genannt. Ich dachte noch, unser Auftraggeber haut es mir um die Ohren, aber irgendwie fand er den Namen auch geil. Und dann war das cool. Hatte das Kind einen Namen.
Also ihr müsst ständig neu, euch neu erfinden, kreativ sein. Seid ihr auf verschiedenen Ebenen, allein mit eurem Casino, was ihr habt, was ihr bespielt? Also, dass ihr Weincasino macht. Magst du dazu noch ein, zwei Worte
sagen? Danke, dass ich das darf. Es liegt mir natürlich besonders am Herzen, das Baby, auch schon über 10 Jahre alt, das Konzept.
Ist, ne?
Ja, ja, Wahnsinn, ne? Krass. Also ich denke, wir haben jetzt letztes Jahr 10-jähriges Jubiläum Casino Vino 4 gehabt. Ist ein mobiles Weincasino. Man stellt sich vor, die Gäste stehen an Spieltischen, an so Hochtischen, wie man es aus einem klassischen Casino kennt. Nur, dass man jetzt nicht Blackjack oder Roulette oder so spielt, sondern dass man Gläser vor sich hat. Ein Sommelier, der als Croupier fungiert, die Gläser mit Wein füllt, das Ganze wieder in einer verdeckten Degustation oder wie wir sagen, in einer Blindprobe. Und dann, um mal ein Spiel zu skizzieren, hat man eine Europakarte vor sich mit den klassischen Landesgrenzen, die man so kennt. Und da involviert sind dann eben die Regionen, die Weinregionen. Und dann ist die erste Frage erstmal, ja, woher kommt der Wein? Also der Sommelier schenkt ein, alle am Tisch probieren den Wein und müssen dann überlegen, kommt der aus Deutschland oder aus Frankreich, kommt der aus Spanien oder Österreich, und dann setzt man seine Jetons. Alle starten mit demselben Einsatz. Alle haben so ein kleines Samtsäckchen voll mit Jetons. Das ist das ist die Basis. Und dann gilt es, die Jetons richtig zu platzieren. Wer auf das richtige Land setzt, bekommt seinen Einsatz doppelt ausgezahlt. Wer aufs falsche Land setzt, zahlt an die Bank. Und wenn dann alle am Tisch wissen, das ist ein Wein aus Frankreich, geht es direkt in die zweite Runde, weil jetzt können wieder alle einsteigen und müssen überlegen, kommt der Wein aus dem Burgund oder kommt der aus Bordeaux, kommt er vielleicht von der Loire oder aus der Provence, und dann wird wieder gesetzt. Der Croupier, sprich unser Sommelier, löst auf. Die, die richtig gesetzt haben, kriegen ihren Einsatz ausgezahlt, und alle anderen blechen wieder an die Bank. Und die dritte Runde wäre dann der Jahrgang. Also dann muss man sich überlegen, ist das ein 2020er oder 19er oder 18er. Und das Schöne ist, das ist eine ganz spannende Situation. Man hat wirklich so dieses Casino-Feeling und lernt viel über Wein dabei, weil man natürlich von dem Sommelier dann auch immer so ein bisschen Zusammenhänge erklärt bekommt. Säure ist, mal ein Beispiel, die Säure ist hoch, das muss eine kühle Region sein, und wer dann natürlich auf Sizilien setzt, hat nicht zugehört. Und ja, und so kann man halt schön Brücken schlagen und eben interaktiv, spielerisch Wein vermitteln, und wer immer falsch setzt, hat immerhin noch gut getrunken.
Gut, wollte ich gerade sagen, selbst wenn du alle Kohle verloren hast, bist du immer noch besoffen, also wie im richtigen Leben.
Ja. Sehr gut, du hast die Spielidee durchschaut.
Dankeschön.
Aber das ist, aber du hast schon, ja, meistens gewonnen, wenn du da warst.
Ja, so oder so, ne? Also je nachdem, wie man das sehen möchte. Sind wir damit, oder seid ihr damit, das klingt ja alles wahnsinnig komplex und kreativ, besonders kreativ in Deutschland, was die Sommelier-Szene angeht, oder ist es überall so auf der Welt, was du so beobachten kannst?
Oh ja, schau.
Also eigentlich sind wir ja mehr die Langweiler, so als Deutsche.
Ja, ja, also, genau, sind ja, da wollte ich ja nicht hin. Ja. Also wenn ich die Kollegen höre, die international noch mehr unterwegs sind, dann höre ich oft die Meinung, dass wir Deutschen doch recht weit hinten sind.
Okay.
Also das, gerade in England, auch in Amerika, die Sommeliers deutlich aktiver im Netz sind und auch extrovertierter und vielleicht auch gesellschaftlich schon etablierter und da doch noch mehr passiert. Ob das jetzt immer am Faktor Kreativität zu messen ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir Deutschen da ein bisschen hinterherhinken. Wir bei Sommelier Consult tun auf jeden Fall alles dafür, dass wir zumindest kontinuierlich neue spannende Formate entwickeln, um einfach ja, dem Kunden immer mal wieder was Neues, Frisches zu bieten.
Ich glaube, seid ihr ganz weit vorne. Seid ihr die Einzigen oder gibt es mehrere Agenturen? Also ich habe das Gefühl, ihr seid die Einzigen, die dieses Bündeln, die so kreativ sind, die diese Verbindungen auch schaffen, so Netzwerken.
Na, wir waren auf jeden Fall mal die Ersten.
Ja. Es gab immer mal wieder so Versuche, das ist ähnlich wie bei den Freelancer-Sommeliers. Man sieht auch bei den Agenturen so ein gewisses Kommen und Gehen.
Es gibt schon so Teams, die sich geformt haben und am Markt aktiv sind, aber jetzt haben wir auch 1,5 Jahre Corona in den Knochen, das muss man auch sehen. Also es ist natürlich im Wein-Event-Bereich genauso wenig passiert wie in anderen Event-Bereichen, ob das jetzt so kulturelle Themen sind wie Konzerte und so. Also da fehlt jetzt momentan auch so ein bisschen der Überblick, das darf man nicht vergessen. Also es fand ja auch nicht viel statt in letzter Zeit.
War für euch sicher auch nicht einfach. Und ich glaube, dass es da umso schwerer war, kreative Events, also ich meine, Online-Tastings hat jeder gemacht, aber da sich auszuleben und euch in eurer Kreativität freien Lauf zu lassen, das war extrem schwer für euch.
Ja, von 100 auf 0, ne?
Also,
Die Absage kam ja, oder sagen wir mal, der erste Lockdown ging ja so parallel einher mit der ProWein, der wichtigsten Weinmesse der Welt, was für uns ein Großkampfgebiet ist. Also da sind wir 4 Tage unter Strom, arbeiten fast ein Jahr drauf hinzu und dann wurde diese Messe 14 Tage vorher abgesagt und das hat uns natürlich ausgenockt. Also du bist ja dann erstmal 2 Monate nur mit der Abwicklung mit der Abwicklung der Stornierung beschäftigt und da ist dann kein Raum für Kreativität, das ist klar. Ne? Und dann haben wir natürlich im Sommer 2000 angefangen, wieder neue Formate zu entwickeln oder Events zu konzipieren und dann gab es die zweite Welle und eine reihenweise Stornierung im Oktober, November und das zehrt dann auch an Kräften, weil dann, das muss ich ehrlich sagen, hast du dann im dritten Anlauf auch nicht mehr so die richtige Motivation, ins Volle zu gehen, weil du denkst, ja, schreibst du jetzt wieder alles für den Papierkorb. Also ist nicht ohne.
Da ist, glaube ich, für euch gut, dass ihr so vielschichtig aufgestellt seid, also dass ihr eben nicht nur diese Geschichte oder die andere Geschichte habt, sondern dass ihr einfach ganz, ganz viele Ebenen bespielt und euch damit wahrscheinlich auch gut ausbalancieren könnt. Darf ich nochmal zurück auf die Sommelier-Geschichte kommen? Wie würdest du einen absolut perfekten Sommelier beschreiben, beziehungsweise wie muss der Sommelier aussehen, der dich im Restaurant glücklich macht? Also nicht aussehen, sondern sein, agieren. Ja. Ist das schwer? Ist das einfach? Ist das toll?
Mich kann man ganz einfach glücklich machen. Aber ob ich so repräsentativ für alle potenziellen Gäste bin, weiß ich nicht. Also, ich glaube, was auf jeden Fall mal wichtig ist als Sommelier im Restaurant, ist, dass man Gespür für Menschen und Situationen hat. Es gibt halt einfach, aber das weißt du ja viel besser, es gibt halt Situationen, wo man sich zurücknehmen muss und das muss man erkennen, wo der Sommelier einfach jetzt so nicht gefragt ist. Da reicht es, wenn man die Weinkarte übergibt und sich dann anhört, was der Gast trinken will, gegebenenfalls noch 2 Sätze dazu sagt und empfiehlt. Und dann gibt es halt auch Situationen, wo der Sommelier halt ganz schnell in die Entertainer-Runde rutscht und dann durch den Abend führt und ein Gespür zu finden, welche Rolle heute gefragt ist, an welchem Tisch, bei welchen Gästen, das ist, glaube ich, das A und O. Wie schon dreimal gesagt, Fachwissen ist Grundvoraussetzung. Wenn ich meine Weinkarte nicht beherrsche, brauche ich da auch nicht hinzugehen, das ist mal so. Aber eben dann ein Gespür zu haben, was der Gast braucht und wie viel Sommelierie er wünscht in diesem Moment, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann, das wissen oftmals die Gäste ja auch nicht, hat man natürlich immer noch seine zweite Ebene im Nacken als Sommelier. Das ist nämlich der standardisierte, organisierte Ablauf im Restaurant. Und je anspruchsvoller das Restaurant ist und je höher es dekoriert ist, umso strukturierter sind die Abläufe. Und diesen muss man sich unterordnen. Also so eine Küche hat auch eine gewisse Taktung. Und da muss man eben in dieser Taktung funktionieren. Und wenn man als Sommelier meint, man macht da sein eigenes Rennen, dann hat man mal ganz schnell so eine Küchen- und Servicebrigade gegen sich und das ist dann auch nicht nett. Also das sind so Faktoren, die da mit reinspielen, die man als guter Sommelier beherrschen muss.
Und dann gibt es auch die dritte Ebene, den Controller und deinen F&B-Management, der den Fieber misst, wenn du einen Wein für 28.000 Euro einkaufst.
Ja. Oder wenn du wieder für 500 Euro eine Flasche Glasweise öffnest.
Genau. Und jemand fragt, möchten sie besonders schön Merlot trinken?
Ich hab da einen mit Tee.
Ja, genau. Der führt mich zum Verdruss, genau.
Genau, das, also, ja klar, kaufmännisches Know-how, ein bisschen BWL-Basiswissen kann auch nicht schaden, das ist klar. Mhm. So ein Keller ist eine Investition für den Inhaber und für den Chef. Und wenn der Sommelier da wie ein Irrer kauft oder an den Gästen vorbeikauft, weil er meint, der braucht, weiß ich nicht, irgendeinen Nischenwein, den er aber nie beim Gast platzieren kann, dann ist schwierig. Das natürlich auch nicht schwierig. Und was ich oft sehe, das spielt ja auch mit rein, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt ja Sommeliers, die die Weine dann auch sehr erfolgreich verkaufen und an den Gast bringen. Aber ich habe das hier gerade in Köln kürzlich erlebt, wenn natürlich der Sommelier dann Hals über Kopf das Lokal wechselt, warum auch immer, und seinem Nachfolger dann den Keller überlässt, mit dem der Nachfolger nichts anfangen kann. Ne? Mhm. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, irgendwie auf Ohrenschweine abfahre und das ganze Freaky-Zeug dann zu liegen habe und der Nachfolger hat eine ganz andere Idee von Wein und kriegt das nicht richtig verkauft, dann ist das für so einen Inhaber auch ein großes Problem. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das sind auch so Faktoren, die mit reinspielen. Und als Sommelier, wenn ich weiß, ich scheide irgendwann aus, sollte ich mir genau überlegen oder mit meinem Chef mal absprechen, was kaufe ich noch.
Mhm. Ja. Das ist also eine riesen Vertrauensperson, sowohl für den Gast als auch für den Unternehmer. Wir haben Rubriken, lieber Christian. Wir haben Rubriken, die ich mit dir auch gerne bespielen würde. Eine davon ist, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und da sollte eine Flasche Wein hinein, die man mit auf eine einsame Insel nimmt, also die einem beim Überleben hilft. Was wäre, oder welcher Wein deines Lebens wäre das bei dir? Also würdest du sagen, ich habe noch eine Flasche Wein zu trinken und diese müsste es sein?
Und mit. Ich hätte mich auf die Rubriken vorbereiten sollen. Das ist ja jetzt das Problem. Also man hat ja jetzt schon 20 Sachen im Kopf, die man gerne trinken will. Weiß nicht, Flasche Champagner, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Blanc de Blanc, kommt der Champagner von Détanger oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn ich dann weiß, es ist die letzte.
Dann das ist auch noch heiß.
Ist auch noch heiß auf der Insel, dann ist es doch ganz nett, wenn es ein bisschen blubbert. So, sowas vielleicht.
Okay, kommt Champagner. Welches Jahr? Ja.
Ach, na, was haben wir denn neulich? Was habe ich denn neulich getrunken?
Welches Jahr haben wir heute?
weiß ich nicht. Ich
finde auch in der Weinszene ist wirklich so lustig, dass man ist so zeitlos. Jetzt haben wir 2021. Irgendwie hängt man noch in den Jahren gedanklich, emotional, als man mit Wein angefangen hat. Also irgendwie so in den 70er, 80er Jahren. Also sprich nicht, dass sie angefangen haben, aber da hat man Bordeaux aus den 70er, 80er Jahren getrunken. Und das jetzt aber 2000 oder das jetzt so irgendwie 95 schon relativ alt ist, das kriegt man irgendwie so im Laufe der Zeit nur bedingt mit. Daher finde ich so diese Jahrgangsfrage, wie willst du mal wieder trinken, relativ schwierig, weil das teilweise dann eben knochenaltes Zeug ist, aber...
super Geschichte, weil ich war vor 2 Wochen in der Champagne und war nach vielen, vielen, vielen Jahren, also ich glaube nach über 15 Jahren mal wieder in einem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, im Château Itoge, und habe dann in meinem Besuch, mit dem ich unterwegs war, erzählt, ja, hier habe ich mal den Keller aufgeräumt 3 Tage lang und die haben mir eine Flasche Chateau Margaux geschenkt und dann habe ich überlegt, das war 85 und das fand ich damals total jung. Ich war 96 in der Champagne, also da war das 11 Jahre alt.
Er war ja auch jung.
Und dann habe ich so gedacht, 85er Margaux, erstmal kannst du den überhaupt noch bezahlen oder findest du den überhaupt noch? Also da geht's schon los und dann dachte ich, das ist lange her.
Und dann hast du in den Spiegel geguckt, die Falten gesehen, dachtest, ja, das ist lange her. Zweite Rubrik, ich will dich nicht schocken, Thekenwissen. Also gibt es für dich einen random Fact, wo du sagst, damit kann man an der Theke jeden beeindrucken, jeden Mann, jede Frau, jeden Geschäftspartner.
Oh.
Ich mag Pausen.
Hast du Werbepausen zu verkaufen? Hast du jetzt die Chance? kannst du jetzt eine gute lange Werbepause platzieren? Thekenwissen, womit?
Ist doch, kennst du die Situation, wo du sagst und was ich dir schon immer mal erzählen wollte und so, dass der andere vor einem hinschmilzt, wo man sagt, wow, das weißt du?
Ich weiß nicht, was immer, was halt Aber das macht ja jeder Sommelier. Also wir gucken ja alle mal auf die Farbe, gerade so bei Weißwein, wenn er dann höher geht, ne, dann weißt du ja schon, okay, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und so, weißt du, wenn man jetzt so mit jemandem an der Theke steht und da wird ein Wein serviert und man weiß nicht, was das ist und der ist aber schon reif und man sagt, der ist aber schon, also so, boah, der jung ist der aber nicht mehr so. Und dann gucken die einen an und sagen, hey, du hast doch da gar nicht probiert. Und dann sage ich, na, das sehe ich. Und das ist so, das ist Thekenwissen.
Also viel Angeber, über die Farbe definieren, wo kaum jemand mit rechnet. Kennst du die schlimmste Frage bei einer Weinprobe?
Nee, also bestimmt, erzähl sie.
Riecht dir das auch? Das entblättert alle anderen. Also so, was willst du mir sagen? So, riecht der mal. Oder muss der so sein? Ja, die Stunde oder die Dreiviertelstunde ist fast rum. Dein Zeitfenster ist knapp. Ich glaube, ich sollte mich bei dir bedanken, dass du dir die unglaublich lange Zeit für uns genommen hast und viel aus deinem Leben erzählt hast, uns einen anderen Einblick in die Sommelierie gegeben hast. Und ja, auf die nächsten 20 Jahre, lieber Christian.
Ja, vielen Dank. Ich wiederhole mich, ich fühle mich geehrt, dabei sein zu dürfen. War spannend und dass es eine Dreiviertelstunde ist, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, aber da siehst du mal, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
Mit beiden als Thema.
Hat Spaß gemacht.
Ganz lieben Dank, auch ganz bald einmal.
Ich freue mich drauf.